HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Anstalten Hefata. Treisa, den 8.1.1960. An das Jugendamt Bremen. Thomas Hasper wurde am 1.9.59 in die hiesige nervenklinische Station für Kinder und Jugendliche aufgenommen. Wir empfehlen nach Abschluss der klinischen Behandlung eine Verlegung in eine Pflegestation für schwachsinnige und reifungsgestörte Kinder.
Es war ein verheerendes Urteil, das über Thomas Hasper gefällt wurde. Geschrieben haben es die Ärzte der diakonischen Anstalten Hefata im nordhessischen Treisa. Dorthin kam Thomas Hasper mit 5 Jahren. Er gehörte zu den geschätzt 800.000 Heimkindern, die es zwischen 1945 und 1975 in Westdeutschland gab. Thomas Hasper erzählt, wie er ins Heim kam.
Mein Vater war Amerikaner, Besatzungsmitglied, und meine Mutter war dort Housekeeperin. Und zu dritt mit der Ehefrau meines Vaters wohnten die in Bremen irgendwo. Im Grunde hätte ich gar nicht existieren dürfen. Und deswegen hat man mich direkt abgegeben. Und die Jugendämter in ganz Deutschland haben dann jeweils ihre Kinder verfrachtet nach ganz Deutschland. Und dann haben die händeringend gesucht, wer nimmt so ein Kind auf, weil ich ja unhaltbar war. Und da hat Hefer dann gesagt, okay, wir haben das Equipment, um solche Kinder ruhig zu stellen.
Solche Kinder. Thomas Hasper kam mit einer linksseitigen Spastik auf die Welt, wegen der er eine Körperhälfte nicht richtig bewegen kann. Die Verantwortlichen in Hefata brachten den 5-Jährigen ins Haus Zoa. Diese Spezialeinrichtung ist nach einem Ort in der Bibel benannt, wie alle anderen Häuser von der kirchlichen Einrichtung Hefata auch. Immerhin ist Hefata aramäisch für öffne dich, ein kirchlicher Ort.
Ich wurde mit dem Auto nach Hefata gebracht. Ich bin dann rein und dann fiel mir schon als 5-Jähriger auf, die Türen hatten gar keine Klinken. Dann gucke ich mich um, da fiel mir auf, dass die Fensterklinken auch alle weg waren.
Kein Wunder, denn das Haus Zoa war eine geschlossene Neurologiestation, spezialisiert auf Kinder, die vor der Verlegung in eines der anderen Häuser eine Sonderbehandlung bekommen sollten. Was das genau bedeutete, bekam Thomas Hasper sehr schnell zu spüren.
Zoa war der Schwerpunkt für die massenhafte Medikation. Ja, jeder hatte sein Schälchen mit Medikamenten. Die standen reihenweise auf dem Sideboard und da waren Symbole drauf. Denn wir konnten ja nicht lesen. Und ich hatte das Symbol Häschen und da waren da meine Medikamente drin. Und ich bekam in Spitzenzeiten 5, 6 Medikamente auf einmal. Aber das Schlimmste war das Megafen. Es wirkt auf ein kleines Kind verheerend. Das war ein Dahindämmern. Da war ich stundenlang nicht mehr zu gebrauchen. Dann bin ich weg.
Besonders in Kinderheimen, die wie Hefata über eine eigene ärztliche Versorgung verfügten, waren solche Medikamentengaben bis Ende der 1960er Jahre gängige Praxis, um Kinder ruhig zu stellen. Heinz Norbert Schäfer kam als 11-Jähriger in Hefata zunächst auch zur Ruhigstellung ins Haus Zoa, nachdem er bereits in etlichen anderen Kinderheimen Station gemacht hatte. Auch er kam um Medikamente nicht herum.
Wegen meiner Renitenz, weil ich auch schon einen gewissen Egoismus durchgesetzt habe im Kinderheim, um zu überleben. Das ist nun mal so, man muss oben schwimmen, sonst geht man ganz unter. Und ich wollte es nicht. Aber was blieb mir übrig? Ich wäre entweder eingesperrt worden, ans Bett gefesselt, hätte Kaltwasserbad bekommen. Ja, das waren die medizinischen Hilfsmaßnahmen, die wurden auch als Strafe missbraucht und zur Erziehung missbraucht.
In der Niederramstädter Diakonie spielten sich ähnliche Szenen ab. Dorthin kam Thomas Hötzl schon als Säugling. Auch er bekam Tabletten.
Dass ich ruhig bin und dass ich nicht so viel rede, musste ich jeden Morgen Valium 20 nehmen. Mittags sind es Valium 10 nur gewesen, dass ich einigermaßen fit war. Abends Valium 20. Zum Mittagessen gab es das, zum Frühstück gab es das und zum Abendessen. Muss ich vorher nehmen mit einem Schluck Wasser und dann durfte ich essen.
Elvira Hötzl kam 1968 in das dortige Mädchenhaus Eben Ezer, ebenso nach einem biblischen Ort benannt. Christlich gingen die Erzieher mit der damals 6-Jährigen aber nicht um, sagt Elvira Hötzl, und erzählt von Strafen, die sie erleiden musste.
In die Dusche rein, 2 Stunden lang kaltes Wasser. Da wurden wir in den Keller eingesperrt. Es gab einmal Wirsig. Und ich habe der Schwester gesagt, ich möchte kein Wirsing, Elvira, das wird gegessen. Ich habe es nicht gegessen. Und da wurden wir in den Keller eingesperrt, unten eine Matratze und nächsten Tag wieder rausgekommen. Das war das Schlimmste.
Hefata und die Niederramstädter Diakonie sind nur 2 Beispiele für die Zustände in Kinderheimen der westdeutschen Nachkriegszeit. ein Drittel der Einrichtungen, waren in kirchlicher Trägerschaft. Lange hat es gedauert, bis die ehemaligen Heimkinder über ihre Erlebnisse sprechen konnten. Im Jahr 2006 suchten sie mit einer Petition an den Bundestag nach einer Form der Entschädigung. Bei einem runden Tisch wurde ein Fonds für Entschädigungszahlungen aufgelegt, zu gleichen Teilen aus kirchlichen, staatlichen und kommunalen Geldern gespeist. 2011 entschuldigte sich auch der damalige EKD-Ratspräsident Nikolaus Schneider im Namen der evangelischen Kirche in Deutschland dafür, dass, so wörtlich, die Atmosphäre in evangelischen Heimen oft nicht vom Geist christlicher Liebe geprägt war. Kirchliche Heimverantwortliche seien schuldig geworden, so Schneider, vor denen, die ihnen anvertraut waren, und vor Gott. Die Niederramstädter Diakonie nahm das zum Anlass, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Ihre Ergebnisse hat sie in einem Dokumentarband veröffentlicht. Der Titel »Aussortiert – Leben außerhalb der Gesellschaft«. Dirk Tritschak leitet die Aufarbeitung. Kinderheime, sagt er, waren das, wofür der kanadische Soziologe Irving Goffman in den 1970er Jahren den Begriff der totalen Institution prägte.
Totale Institution bedeutet, dass alles, was da drinnen stattfindet, nur in dieser Institution lebt. Einblick von außen gab es überhaupt nicht. Es gab eine Anstaltsmauer. Also es waren kleine Universen für sich, also kein anderer wusste, was da läuft. Aber das Schwierigste war, dass es wahnsinnig viele Kinder waren und ein Mitarbeiter. Und dass eben in der Überforderung Mitarbeiter in den Visiten gesagt haben, wir kommen mit der Situation nicht zurecht und dass daraufhin Psychopharmaka gegeben wurden.
Umso schlimmer, dass Kinder eingewiesen wurden, die nach heutigen Kriterien gar keine Anzeichen gezeigt hatten, die eine Aufnahme in ein Heim für Kinder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung gerechtfertigt hätten.
Die Aufnahmebedingung war die Behinderung. Das sind ja diese alten Begriffe Krüppel und was es da alles gab. Aber der Grund war im Prinzip die drohende Verwahrlosung, wo die Gesellschaft gesagt hat, draußen funktioniert es nicht mehr. Und ob da eine Heimaufnahme bei jedem Einzelfall notwendig gewesen wäre, würde man aus heutiger Sicht in Frage stellen.
Der Kasseler Theologe Jürgen Eilert kann das bestätigen. In seiner fast 1000 Seiten umfassenden Doktorarbeit hat er sich mit der deutschen Kinderheimvergangenheit beschäftigt. Verwahrlosung, sagt er, sei ein Schlüsselbegriff, um unliebsame Querulanten regelrecht auszusortieren.
Das konnte ganz schnell gehen. Ich habe einen Fall in meiner Doktorarbeit, wo es gereicht hat, dass man mit seinem Fahrrad durchs Dorf gefahren ist und hat ein Kofferradio mit lauter Elvis-Musik auf dem Gepäckträger und vielleicht schulterlange Haare, dass man als verwahrlos gemeldet worden ist und ist dann in ein Kinderheim gekommen. Und Verwahrlosung ist ein behördlicher Begriff gewesen, aber durch einen Kautschukbegriff. Da können Sie alles drunter setzen und das zeigt, dass es hier auch einen Wille danach gab, den öffentlichen Raum von Leuten, ich sage jetzt mal ein böses Wort, zu säubern, die als nicht erwünscht galten.
Säubern. Der Theologe greift bewusst zu einem verbrannten Wort. Denn die Haltung gegenüber Menschen, auch Kindern, die der Gesellschaft lästig, um nicht zu sagen eine Last waren, hat eine nationalsozialistische Vergangenheit.
De facto ist es so, dass natürlich die deutschen Kinderheime und das deutsche Heimsystem auf die Zeit von vor 1945 zurückragen. Und einerseits bedeutete das Heimsystem der Nazizeit ein System, das etwas zu tun hatte, natürlich schon mit Fürsorge irgendwie, aber auch mit Selektion von Menschen, die man als verwahrlost kodiert ins Gras gebracht hat.
Auch in der Niederramstädter Diakonie. Ab 1937 machten die Nationalsozialisten zunehmend Ansprüche auf die Einrichtung geltend, um die dortigen Ballastexistenzen zu vergasen, unter dem Stichwort Euthanasie. Später wurde der leitende Pfarrer von der Gestapo verhaftet, weil er Heimbewohner dem staatlichen Todeszugriff entzogen haben soll. Anders in Hefata. Friedrich Happich, im Dritten Reich der leitende Pfarrer, gehörte zu den deutschen Christen, wie mindestens 90% der Diakone aus Hefata auch. Happich begrüßte daher das Gesetz über Zwangssterilisationen von sogenannten Trägern erblicher Anlagen, die Ursache sozialer Minderwertigkeit sind. Für Happich war das ein willkommener Dienst an der Rassenreinheit, genauso wie das Todesurteil von rund 400 Menschen, die zu Lebzeiten in Hefata dem sogenannten eugenischen Denken der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Jürgen Eilert fasst zusammen.
Es wird immer auch Einzelne gegeben haben, die durchs Dritte Reich hindurch wirklich einen christlichen Akzent versucht haben umzusetzen, wo dann Menschen gerettet wurden. Aber es gab eben auch die anderen, die auf Grundlage von völkisch-protestantischen Traditionen überzeugt waren, dass sie eine wichtige Aufgabe übernehmen, wenn Sie bei diesem Vernichtungswerk mitgemacht haben.
Nach 1945 distanzierte man sich freilich davon. Die Kinderheime, auch die kirchlichen, existierten aber weiter. Und viele ihrer Strukturen und Regeln auch.
Sobald wir 1945 überschreiten, ging es natürlich nicht mehr um die Vernichtung von Menschenleben. Aber de facto ist es so, dass natürlich nach 1945 viele der Heimkinder auch einem menschenverachtenden Verhaltensstil ausgesetzt waren von Einzelpersonen. Und dann kann man sich fragen, haben sie vielleicht Einstellungswerte und Verhaltensstile aus dieser Nazizeit mit hinübergenommen in die Nachkriegszeit und in diesem Mikrokosmos Kinderheim weiter tradiert.
Die Einstellung in kirchlichen Häusern sei aber auch in einem anderen Punkt oftmals problematisch gewesen, sagt Dirk Tritschak.
Die Aufarbeitung hat gezeigt, dass die Anstalten an sich als evangelische Einrichtung eine Haltung hatten, die schwierig war. Nach dem Motto, wir nehmen alle auf, nach außen hin tun wir Gutes und wir erziehen die Menschen zu einem hörigen Mensch. Und wir dürfen dafür auch Mittel einsetzen, nämlich Züchtigung. Und das war ja bis Anfang der 70er Jahre auch das Bild, was es in der Gesellschaft gab. Und Diakonie war hier nicht besser, vielleicht sogar noch strenger. Mit dem Bild von einem Menschen, der gotteshörig ist und sündigen und sonst was.
Mancherorts wurde die Glaubensdoktrin regelrecht dazu missbraucht, um Kinder zu Zucht und Ordnung zu erziehen. So erlebte das Renate Eckerle im Marburger Elisabethenhof. Mit 13 Jahren kam sie 1968 in das von Diakonissen geleitete Kinderheim.
Die Schwester Oberin hat mich in Empfang genommen und dann bin ich gleich da in das Gitterzimmer. Das war so schrecklich für mich, weil ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Und du konntest nicht raus. Die Türen, die waren immer abgeschlossen, also mit Mauern und Riesentor. Ich habe noch jahrelang geträumt, dass ich in Marburg war und wollte über die Mauer springen, im Traum, ne? Über die Mauer, und dann kam die nächste Mauer.
Den streng getakteten Tagesablauf bestimmte die Glaubenspraxis der Diakonissen. Auch die Kinder mussten sich dort hineinfügen, ob sie wollten oder nicht.
Dieser ständige Druck, vorm Frühstück, nach dem Frühstück beten. Dann Vormittagessen, nach dem Mittagessen beten. Dann nachmittags Bibelstunde. Und das ging alles nur auf Druck. Ja, wenn du das nicht machst, dann findest du keine Erlösung, kommst du in die Hölle. Und ach, die Schwestern, du bist behandelt worden wie der letzte Dreck. Ja, wir sind nichts wert, uns wollten die Eltern nicht mehr haben. Du konntest denen auch nichts recht machen.
Berichte, die betroffen machen. Auch Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, kurz EKHN. Besonders schmerzlich ist es für ihn, dass Kinder nicht nur unter dem Dach der Kirche, sondern regelrecht im Namen des kirchlichen Glaubens solche Traumatisierungen durchleiden mussten. Für ihn ist klar, dass die Kirche an dieser Stelle an ihren eigenen Ansprüchen scheiterte.
Wir sind eigentlich diejenigen, die sich stark machen dafür, Kinder so zu begleiten, dass wir ihnen wirklich allerbeste Hilfe zum Leben bieten und jeweils auch den einzelnen Kindern gerecht werden. Und das ist heute unser Blick auf Erziehung. Dann wird man sagen können, damals hat man vermutlich gemeint, durch bestimmte Erziehungsmaßnahmen Kindern zu helfen. Das waren eklatante Fehleinschätzungen, die aus heutiger Sicht ganz furchtbar sind. Das darf auf keinen Fall wieder passieren.
Deshalb hat die EKHN unter den evangelischen Landeskirchen in Deutschland regelrecht Pionierarbeit geleistet. So, wie es die Niederramstädter Diakonie für sich im Kleinen gemacht hat, hat die Hessische Landeskirche vor 6 Jahren ein Aufarbeitungsprojekt begonnen, das die kirchliche Heimvergangenheit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau insgesamt unter die Lupe genommen hat. Dafür beauftragte sie die Historikerin Annette Neff, die regelrecht bei Null beginnen musste, wie sie sagt.
Ich habe vorgefunden, die Situation, dass wir eigentlich gar nicht wussten, wie viele Heime gab es denn.
52 Kinderheime hat Annette Neff bisher ausfindig gemacht, zum Teil noch bestehend, zum Teil schon aufgegeben. Eine Hilfe dabei waren ihre Gespräche mit ehemaligen Heimkindern. Sie fasst zusammen, was nahezu alle Heimkinder erlebten.
Vernachlässigung im wahrsten Sinn des Wortes und der strafende Gott. Das ist eigentlich Häresie. Wenn man ein Gottesbild, das wir uns ja eigentlich nicht schaffen dürfen, benutzt, um einen schwarzen Mann zu kreieren. Ne? Das ist in dem Fall, hast du Angst vor dem lieben Gott, der aber in dem Fall nicht der liebe Gott ist. Das ist auch aus Überforderung passiert, weil es keine pädagogisch ausgebildeten Leute waren. Und wenn das Personal keine Ausbildung hatte im Erziehungsbereich, war die Idee, wie gehe ich auf eine kindliche Seele zu, einfach nicht gegeben.
Damit hat die Historikerin nicht nur die Diakonissen im Blick, die wie etwa im Marburger Elisabethenhof oftmals keine pädagogische Ausbildung hatten, sondern auch die Angestellten, auf die etwa Hefferter in Treysa zurückgriff und deren Lebensweg zurück in die Vergangenheit vor 1945 führt. Dem kam Thomas Hasper noch in Hefferter selbst auf die Schliche. Und das ausgerechnet bei einem der wenigen Momente, die unbeschwert sein sollten. Bei einem Fernsehabend in der Wohnung einer seiner sogenannten Erzieher.
Wir guckten da einen Kriegsfilm. Und ein Soldat, mit allerletzter Kraft konnte er noch eine Granate werfen. Und dann kippte er mit dem Kopf nach vorne und starb. Und der Erzieher fing an zu weinen. Und weil das für uns Kinder urkomisch aussah, wir mussten kichern. Wir durften nie wieder bei ihm Fernsehen gucken, weil dieser Film hatte bei ihm einen Nerv getroffen. Da merkt man, das waren alles Wehrmachtssoldaten.
HJ, erfahrene, arbeitslose junge Männer, die in der Nachkriegszeit froh waren, dass sie einen Job hatten, die aber nichts anderes kannten als diesen militärischen Drill. Und den haben die auch in Hefata ausgeübt. Ja, was sollten sie auch machen? Sie waren ja nicht qualifiziert. Sie wurden kurz eingeführt und dann wurden sie auf uns im wahrsten Sinn des Wortes losgelassen. Und diese durch den Nationalsozialismus geprägten Geister haben auch teilweise die Ärzte mit unterstützt durch fragwürdige Gutachten und Untersuchungen.
Sagt Heinz Norbert Schäfer. Die Ärzte gerieten bei der im Sommer beendeten Aufarbeitung der EKHN besonders in den Fokus. Die Hessische Landeskirche beauftragte die Wiesbadener Filmemacherin Sonja Töpfer, Heimkinder in einem Film zu Wort kommen zu lassen. Entstanden ist der Film Kopf, Herz, Tisch, für den Sonja Töpfer auch ehemalige Heimkinder aus Hefata gesprochen hat, obwohl die Einrichtung nicht zur EKHN gehört. Kirche ist Kirche, sagt Töpfer und fügt hinzu,
ich hatte ja völlig freie Hand. Dafür bin ich ja wirklich der EKHN unheimlich dankbar. Also ich hatte keine Einschränkung. Und anhand dieser Beispiele von Hefata sehen wir jetzt, das sind Unrechtssysteme gewesen. Wir sprechen von Unrechtssystemen. Punkt.
Sonja Töpfer stieß bei ihren Hefata-Recherchen auf den Arzt Willi Enke, der von 1952 bis 1963 im Haus Zur leitender Neurologe war. Wie die Erzieher hatte auch er eine Nazi-Vergangenheit, war NSDAP-Mitglied und als ehemaliger Direktor der anhaltischen Nervenklinik Bernburg ein Rädchen im System der NS-Krankenmorde. Für seine Klinikpatienten füllte er während des Nationalsozialismus die Meldebögen aus, die den sicheren Tod bedeuteten. In Hefata fürchteten ihn die Heimkinder, auch Thomas Hasper.
Er funktionierte wie eine Medizinalmaschine. Ja, er war nicht warm, nicht herzlich, sondern einfach nur kalt, neutral. Er hat einfach nur seinen Job gemacht. Und dann hat er mich untersucht medizinisch, weil ich keine Wurzeln hatte. Ich war körperbehindert in Anführungsstrichen. Ja, ich war neurologisch auffällig. Da bin ich der ideale Kandidat für. Warum ist das so? Und das kriegen wir nur raus mit der Enzephalographie.
Enzephalographie. Das war eine schmerzhafte Gehirnuntersuchung, die Willi Enke an den Hefata-Heimkindern durchgeführt hat. Bis in die 60er Jahre war die Methode gängige Praxis, sagt Rudolf Janssen. Der pensionierte Neurologe war zuletzt Chefarzt an der neurologischen Klinik am Krankenhaus Nordwest bei Frankfurt am Main. Er bekam diese Untersuchungsmethode gerade noch mit, als er Ende der 60er Jahre in die ärztliche Praxis ging.
Eine Untersuchung des Gehirns mit dem Kontrastmittel Luft und damals die einzige Methode, mit der man das gesamte Gehirn in seiner Größe, Form zur Abbildung bringen konnte. Also man hat 20 bis 40 Milliliter Nervenwasser entnommen und dann hat man die Luft eingepumpt. Und die Entnahme von Nervenwasser vom Rücken her, eine sogenannte lumbale Füllung, ist natürlich durchaus schmerzhaft.
Und deshalb kann sich Heinz-Norbert Schäfer auch noch sehr gut daran erinnern, als ihn Enke enzephalographiert hatte.
Das habe ich nie vergessen, dass ich von Dr. Enke untersucht wurde, musste mich nach vorne beugen und dann wurde was an meinem Rücken manipuliert und wenn die Nadel in den Nervenstrang hineinsticht, kommt es zu unkontrollierten, heftigen Bewegungen der Beine. Die sind bald explodiert, die konnte ich überhaupt nicht mehr kontrollieren. So stark haben die gezuckt und so heftig waren die Schmerzen.
Thomas Hasper kann sich an die Untersuchung selbst nicht mehr erinnern. Aber er weiß noch, dass er eines Tages in Zoa völlig malträtiert aufwachte.
Mir war kotzelend und ich habe, ich weiß nicht wie lange, keine Nahrung zu mir nehmen können. Und ich weiß noch, dass ich mich auch im Genick kratzen musste. Die Erzieher haben immer mir auf die Hand geschlagen und gesagt, lass das. Also ich sollte nicht ins Genick fassen. Und weil ich fror in dem Moment, habe ich die Heizung angefasst, so viel wie möglich.
Wegen der schmerzhaften Nebenwirkungen war die Enzephalographie alles andere als ein leichtfertig durchgeführter Routineeingriff, sagt Professor Janssen.
Es war eine Methode, die nur nach sorgfältiger Abwägung zugelassen war. Also die man einigermaßen verantworten konnte als Arzt, aber natürlich nicht bei Gesunden. Man muss sich mal vorstellen, man würde jetzt in eine Schule gehen und sagen, das sind also ein paar, die stören permanent den Unterricht, die sind ja auffällig verhaltensgestört. Und da machen wir mal eine Serie mit Kindern, die sich so verhalten und daneben gesunde Kinder und würden denen dasselbe antun. Das würde heute kein Mensch machen.
Sonja Töpfers Recherchen weisen jedoch darauf hin, dass Willi Enke in Hefata genau das getan hat. An wehrlosen Heimkindern wie Thomas Hasper und Heinz-Norbert Schäfer. Er wollte seine Forschungsthese bestätigt sehen, wonach Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern einen nachweisbaren Grund im Gehirn haben. Dass sie schlicht von den traumatisierenden Erziehungsmethoden in den Heimen kommen könnten, kam ihm nicht in den Sinn. Die Filmemacherin brachte damit einen Stein ins Rollen. Hefata übergab seine bislang unter Verschluss gehaltenen Heimakten einem unabhängigen Medizinhistoriker. Ende Juni wurden erste Ergebnisse vorgelegt. Kinder als Versuchskaninchen missbraucht, titelten die Medien. Hefata-Vorstandsmitglied Mike-Dietrich Gebhardt kommentiert die Berichte so.
Der Bericht sagt sehr deutlich, dass es einen Anteil von Heimkindern gegeben hat, die von Enke aus offensichtlichem Forschungsinteresse untersucht worden sind. Aber den Begriff Versuchskaninchen finde ich schwierig, weil er die Opfer in ein schräges Licht rückt. Aber das ist angesichts der Sache, um die es geht, nicht von mir mit Irritationen oder sowas zu kommentieren, sondern es ist ein wichtiger Hinweis, dass wir unsere Aufarbeitung der Vergangenheit erweitern.
Auch die diakonischen Anstalten Hefata, jahrelang mit der Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit beschäftigt, haben sich öffentlich entschuldigt. Dietrich Gebhardt.
Wir haben in der Tat ganz intensiv die Heimkindererziehung in den 60er und 70er Jahren aufgearbeitet und 2010 nach Recherchen in Akten und Kontakten mit vielen Heimkindern, die bei uns gewesen sind, hat der damalige Hefata-Vorstand ganz öffentlich um Entschuldigung gebeten für alles Leid, was Heimkindern in Hefata zugefügt worden ist. Wir wussten sehr wohl, dass diese Art der Untersuchung in Hefata durchgeführt worden ist. Die Motivation für diese Untersuchung, die haben wir schlicht und ergreifend nicht hinterfragt.
Dabei war Hefata auch schon vorher bekannt, dass es sich bei Willi Enke um einen ehemaligen Nazi-Arzt gehandelt hat. Steht er beispielhaft dafür, dass die Heimkinder der Nachkriegszeit letztlich Opfer einer menschenverachtenden Behandlung werden konnten, die Angestellte aus der Nazi-Zeit in kirchlichen Heimen weiter tradierten?
Das wäre sehr vollmundig, wenn ich sagen könnte, ich könnte das ausschließen. So wie wir ja aus der jungen Bundesrepublik wissen, dass im Beamtenapparat der Justiz Menschen wieder in Verantwortung gekommen sind, die eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten, so ist es offensichtlich auch in Hefata gewesen. Der Bedarf war da, die Suche nach jemandem und die Tatsache, dass er durch die Entnazifizierungsbehörden durchgelaufen war, hat dazu geführt, dass man sich mit Enke eingelassen hat.
Das heißt aber nicht, dass sich die Frage nach personellen Kontinuitäten zwischen Nazi- und Nachkriegszeit und damit auch weiter tradierten Denkmustern in den Kinderheimen erübrigt, sagt Jürgen Eilert. Obgleich der Theologe sehr wohl sieht, dass die Kirche nach 1945 um einen Bruch mit den Mitläufern des menschenverachtenden Hitlersystems bemüht war.
Man würde den Kirchen Unrecht tun, wenn man nicht diesen deutlichen Willen zu einem wirklichen Neuanfang sehen würde. Das heißt aber nicht, dass man plötzlich 1000 neue Mitarbeiter kreieren kann mit völlig neuen Einstellungen. Menschen sind eben keine Maschinen, sondern Menschen sind sozialisiert und verfolgen bestimmte Einstellungsstile. Und insofern ist es fast eine, man könnte sagen, historische Tragik, dass es vielleicht gar nicht anders möglich war, eine Heimstruktur aufrechtzuerhalten ohne ein solches Personal. Und das hat natürlich dann entsetzliche Folgen gehabt für die Heimkinder.
Jürgen Eilert schlägt deshalb vor, die Heimkinder, die in der Nachkriegszeit etwaigen nationalsozialistisch verhafteten Peinigern ausgesetzt waren, als Opfer einer zweiten Schuld der Kirche anzuerkennen. Ihre erste Schuld war es demnach, dass Kirchenmitarbeiter der Nazi-Ideologie folgen konnten. Die zweite, dass sie nach 1945 zu oft im Amt bleiben konnten, auch in kirchlichen Heimen.
weil Kinder, die schon vor 1945 als minderwertig markiert worden waren, auch nach 1945 so markiert worden sind und entsprechend behandelt wurden, mit schweren psychosozialen Beeinträchtigungen. Und insofern könnte man vielleicht schon sagen, dass diese Heimkinder Opfer der zweiten Schuld sind, weil vielleicht man nach 1945 noch etwas genauer hätte hinsehen müssen, wer hier eigentlich Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Und das heißt eigentlich nur, dass man wirklich aufpassen muss, mit welchen Werthaltungen Menschen in verantwortliche Positionen kommen, wo sie mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Das ist eigentlich die Lehre, die man auch für heute daraus ziehen müsste.